Guten Morgen zusammen, es ist schön, mit euch Gottesdienst feiern zu dürfen. Das letzte Mal ist schon 1,5 Jahre her, dass ich hier war. Und ich komme ganz frisch vom Pazifik zurück und Willi hat mich gefragt, ob ich ein paar Bilder mitgebracht habe. Ich sage, ja, die kann ich schon gerne zeigen. Ich nehme euch kurz mit hinein in das, was PMA, Pacific Mission Aviation, der Missionsflugdienst in der Übersee tut. Also wir fliegen um die ganze Welt auf der anderen Seite und dort ist Mikronesien und Philippinen. Dort arbeiten wir unter Hunderten von Inseln. Es gibt 2000 Inseln in Mikronesien, 500.000 Einwohner und dort leben die Leute noch so wie im Paradies heute. Und vor genau 50 Jahren ist der Liebenzeller Missionar Edmund und Elisabeth Kallau, die schon 20 Jahre dort als Missionar gedient haben, haben angefangen mit dem Flugzeug zu arbeiten. Man hat es dann die Evangel genannt. Und jetzt war ich dort, weil wir haben 50 Jahre Gottes Treue gefeiert. Es kamen viele dankbare Insulaner dazu, einiges von den Mitarbeitern, die früher mitgeflogen sind. Und so haben wir Gottes Treue 50 Jahre groß gefeiert. Hier ist ein Bild auf einer kleinen Insel, Worley. Da leben vielleicht 250 Menschen und da kamen im Teil unsere Mitarbeiter und ist dann dieses Bild vor einem der Flugzeuge entstanden. Dort haben wir dann viele, viele Dankgebete, Lieder gehört, auch Tänze, einheimische Tänze in ganz verschiedenen Farben erlebt. Das war sehr schön. Und auch toll war einer der Mitgründer, ein deutscher Pilot, Peter Reichert mit seiner Frau Esther. Sie kamen, er mit 85 und haben nach 15 Jahren all die Insulaner wieder getroffen. Das war sehr berührend, wie sie tränend reichen, in den Armen liegen und die Insulaner dankbar sind für einen treuen Dienst, den PMA ihnen tut, hilft, alles bringt, was sie brauchen und auch Jesus gebracht hat. So war das eine ganz schöne Zeit. Was machen wir so allgemein? Ganz kurz, hier ist ein Team in Yap, das ist eine kleine Insel, da leben vielleicht 7000 Einwohner und da haben wir ein paar westliche Piloten, Mechaniker, Mitarbeiter, einheimische Pastoren und die im Hangar mitarbeiten. Vor allem machen wir kostenlos Rettungsflüge, wenn irgendwo ein Schiff am Kentern ist oder jemand auf der Insel krank wird, fliegen wir die kostenlos zum nächsten Hospital mit der Familie, weil sie können ja nichts dafür, dass die Distanzen groß sind. Das finanzieren wir durch Spenden aus Deutschland und manche aus Amerika. Dann machen wir Kontrollflüge. All das Bereich ist dort ein Naturschutzgebiet. Da gibt es 70.000 illegale Fischer und die versuchen wir immer wieder zu finden und dann den Behörden zu sagen, dort sind unterwegs, die werden dann beschlagnahmt, die Boote, und so versuchen wir auch dort etwas an Naturschutz zu helfen. Aber vor allem helfen wir den Menschen, wir bringen ihnen Lebensmittel, die sie brauchen, Medikamente, werfen das auch mit dem alten Fallschirm von unserer Gleitschirmfliegerszene ab und bringen ihnen das, was sie brauchen, fliegen sie von A nach B. Pazifik heißt ja friedevolles Meer, das ist das größte Meer in der Welt, das tiefste Meer, dort wo wir sind, geht es mehr als 6.000, 7.000 Meter in die Tiefe. So hat es Ferdinand Magellan genannt. Aber was er nicht wusste, dass es 500 Jahre später die Taifune immer massiver werden durch die Erderwärmung. Und wenn die kommen, 20 Stück im Jahr ungefähr, die zerstören dann alles. Und dann helfen wir, das wieder aufzubauen. Wir haben auch jetzt mit Wasser Filteranlagen, die kamen hier von Rohrau, euer Nachbargemeinde, junge Unternehmer und Freiburg, die haben gesagt, wir können die bauen und die haben dann massenweise diese Filteranlagen gebaut. Die hat jetzt ein Praktikant, den man hier sieht, mit installiert vor einem halben Jahr. Wir haben dann auch in Covid-Zeiten gesagt, wir brauchen eigentlich schnellere Flugzeuge. Wir hatten nur so Grubenschüttler und dann haben wir lang gebetet und ich habe das hier schon mal erzählt und dann hat der Sohn von Billy Graham mitgekriegt, dass wir solche Turbopropellermaschinen suchen und die sind sehr teuer und wir hatten kein Geld und hat er gesagt, ich spende euch $1 jedes einzelne. Und die Insulaner waren dankbar, denn sie wissen, wenn jetzt noch eine große Infektion kommt wie Covid, PMA fliegt uns aus nach Manila, Taiwan oder dort, wo es ein großes Krankenhaus gibt. Und hier sieht man auch einen typischen Tanz, den sie gebracht haben. In diesem Zusammenhang hat dann auch Franklin Graham, der leitet ja Geschenke im Schuhkarton, gesagt, habt ihr schon mal Geschenkaktion gemacht? Nein, noch nie. Also Einheimische geschult, um diese Andachten, Bibelstunden zu machen, evangelistische Ansprachen. Wir sind dann raus rausgeflogen auf den Inseln. Manche Häuptlinge haben sich am Anfang gewehrt, aber dann haben andere gesagt, Mensch, die fliegen schon 30, manche Inseln 50 Jahre treu, warum sollen sie nicht alle Kinder zusammenrufen und das sagen, was ihnen auf dem Herzen brennt? Und so kamen überall hunderte, tausend Kinder zusammen und sie haben die Botschaft von Jesus gehört, wir haben ihnen Geschenke gegeben und daraufhin haben sich viele Teenager und Erwachsene taufen lassen, die Botschaft gehört haben, verstanden, was heißt es denn, mit Jesus zusammenzuleben. Genau, wir arbeiten in neuen Inseln, versuchen immer wieder neue auf dem Container, die dann von Deutschland kommen. Da machen sie dann ein paar Balken drüber und dann fängt man dort an zu schrauben, weil die Flugzeuge müssen auch gewartet werden. Und dann wächst die Arbeit. Wir konnten jetzt hier in Palau, wo ich jetzt war, eine größere Insel, einen großen Hangar bauen. Der ist vor 2 Jahren fertiggestellt worden. Und dort haben wir jetzt auch unsere Jubiläumsfeier gehabt. Und der wird auch benutzt, um immer mal wieder Gottesdienste zu feiern, der Chosen-Filmserie zu zeigen und dann kommen ganz viele Leute dazu und sind interessiert, hören die Botschaft im Hangar, das ist ganz spannend. Wir sind gewachsen auf ungefähr 9 Flugzeuge und sind Gott dankbar für diese Erweiterung in den letzten Jahren und wir haben noch viele Inseln, 20 Inseln, die wir im Blick haben, wo wir gern möchten, dass die Häuptlinge so einen Feldweg, man sieht den hier, ich kann es vielleicht mal zeigen, hier, dieser Feldweg, wenn sie den ein bisschen erweitern, ein bisschen breit machen, könnten wir reinfliegen. Da sind wir schon seit 4 Jahren im Gespräch mit dem Häuptling. Manchmal brauchen die Sachen dort einfach viel, viel Geduld und viel Zeit. Ein deutscher Pilot, der vor 2 Jahren ausgereist ist, hat jetzt im Juli bei der Landung, das hat er geschafft, aber dann hat sich die Landepiste so mit Wasser gefüllt, hier immer, dass er mit dem Flugzeug nicht hochkam und ist dann mit voller Karacho, er konnte es noch abbremsen, in die Büsche gedonnert und war ein Totalschaden. Wir konnten aber alle 10 Insassen ohne einen Schrammen retten und sie sind sehr dankbar für diese Qualität des deutschen Piloten. Man hat dann im Januar, Februar dieses Jahr, durfte man wieder rausfliegen. Die Behörde hat es verboten und konnten das Flugzeug auseinanderbauen und haben die Einzelteile dann so gut es ging irgendwie aus der Lagune raus auf ein großes Schiff gebracht und dann hat man das zurückgebracht zum Hangar und es dient jetzt als Ersatzteillager. Was machen wir sonst noch? Wir haben Radiostationen, wollen auch noch einige aufbauen, haben Druckerei, wo wir die Botschaft drücken in Zettel, in alle möglichen und überall dort, wo wir Menschen hören, dass sie sich öffnen, fangen sie an, eine Gemeinde zu gründen. Wir helfen am Aufbauen und wenn dann die Gemeinde wächst, helfen wir auch, ganz stabile Gemeindehäuser zu bauen, Apotheken aufzubauen, kleine, dann sind wir immer wieder mit dem Ärzteteam unterwegs, weil es gibt dort keine Lazaretts, dann kommen die Ärzte für 3-4 Tage und operieren dann an einem Tag 200 oder 300 Patienten werden dort behandelt. Hier vorne sieht man eine deutsche Notfallkrankenschwester, die immer gesagt hat, braucht ihr mich? Ja, natürlich, komm, war dann mal für 2 Monate dabei. Die Hälfte der Insulaner ist unter 15, 16 Jahre. Es gibt auch fast kein Teenager-Mädchen, das nicht irgendwo von einem Clan missbraucht wurde. Ich kann euch da viele Geschichten erzählen, aber die Zeit reicht mir nicht. Aber unser Herz ist für junge Menschen, ihnen Jesus nahezubringen, neue Perspektiven. Und hier sieht man eine Insel, das ist Unity, da haben wir auch gefeiert. Da waren die schönen Tänze in Form von einem Herz, je nachdem, wie die Perspektive ist. Und betet einfach für die vielen Kinder, junge Leute im Pazifik, dass sie Hoffnung bekommen und Jesus kennenlernen, er kann Leben verändern, auch Wunden heilen. Und hier einige Geschichten, die ich euch erzählen könnte von so einem Weißen Haus. Ich möchte nur eine erzählen, da war wieder mal so ein blauer Sack abgehängt worden an der Tür vom Weißen Haus. Unsere Mitarbeiterin, hat uns jemand was gespendet, Lebensmittel, sind dann hin und da war da ein frisch geborenes Baby drin. In Philippinen werden massenweise Kinder ausgesetzt, weil die Mütter es nicht mehr schaffen, sie zu ernähren. Das waren hier bei diesen Mädchen links, die sind alle nach Europa in Adoption gekommen und auch solche kleine Babys, die wir dann ganz schnell versuchen, Eltern zu finden, die sie adoptieren können. So betet einfach auch für diese Kinder, dass ihre Wunden heilen können. Genau, so einfach einen kurzen Überblick über das, was mit PMA ist. Noch vielseitig, aber ich habe hinten die Zeitschriften dabei, das nennt sich Insel Echo. Nimm bitte eins mit, es sind 2 verschiedene Ausgaben. Lest es einfach, wenn ihr es regelmäßig haben wollt. Ich habe da so einen Zettel, den wir ausfüllen können. Ich schicke das per E-Mail oder per Post kostenlos gerne zu. Und dann habe ich auch Material von der christlichen Pilotenfreizeit. Wenn jemand jemand Interesse hat am Fliegen, mitfliegen, wir haben in Deutschland ungefähr, gibt es so 8 christliche Missionsflugdienste, wie MAF, Charles, Mercy Air. Wir arbeiten alle zusammen und haben jetzt Anfang August eine Freizeit. Da gibt es auch Material, das liegt ganz rechts aus von dieser Pilotenvereinigung. Da muss man kein Pilot sein, muss man nur Interesse haben. Nehmt es mit, kommt vorbei, auch nur einen Tag, wenn ihr günstig mitfliegen wollt. Das wird in Speyerdorf sein, also bei Speyer, südlich von Meinheim. Herzlich willkommen, einfach mal vorbeizuschauen. Und dann habe ich noch Handarbeitssachen von der Insel mit. Das haben die Insulaner, wie man hier sieht, selber gemacht, um ihre Familien zu ernähren. Das kann man durch eine kleine Spende einfach mitnehmen und sich als Erinnerung einfach daheim aufhängen oder im Auto. Das sind so Handarbeitssachen oder Schmuck aus Südsee. Soweit mal. Wenn es Fragen gibt, machen wir das später. Ja, sollen wir so machen? Genau, sonst rennt uns die Zeit davon. Genau, mein Thema, was ich mit euch heute anschauen möchte, wir kommen ja von Pfingsten über die 2 Anwälte. Also ich möchte euch mit vor den Richterstuhl führen heute Morgen oder zu einem Gerichtssaal. Wir sind ja dankbar in Deutschland, dass wir funktionierende Gerichte haben, auch gerade bei unserer politischen Lage. Und da ist es vielleicht ganz interessant, euch mal das mitzubekommen. Und Jesus hat ja kurz vor seiner Kreuzigung, wir sind da in Johannes Kapitel 13, lesen wir, dass Jesus im Abendmahl ist, das letzte Abendmahl. Und so erzählt Matthäus, Markus, Lukas, die Synoptiker, über das letzte Abendmahl. Und dann manche sagen, ach, ich würde so gern wissen, was hat denn Jesus seinen Jüngern dort gesagt, dort in dem letzten Moment, da sagt man das, was ja wirklich wichtig ist. Und wisst ihr, wir haben das. Johannes Kapitel 13 bis Kapitel 17 sind wir genau in diesem Abendmahlsaal, wo Jesus so seine letzten Abschiedsreden hält. Und interessant, wenn man den Kontext liest, Jesus bereitet sie vor, die Jünger sagt, nur noch kurz, dann bin ich nicht mehr bei euch. Alle alarmiert es, Petrus sagt, ich werde mit dir hingehen, egal was es ist, was es kostet. Jesus sagt, du musst mich verleugnen, in ein paar Moment. Thomas ist ein bisschen verwirrt, wo ist denn das Vaters Haus, weiß ich nicht so recht. Wie soll mir denn den Weg finden, wenn wir nicht mal wissen, wo das Vaters Haus ist? Philippus, zeig uns den Vater. Und Jesus sagt, Mensch, 3 Jahre habe ich euch geschult, habe euch Wunder gezeigt, habe euch mit Gleichnissen viel erzählt. Ihr habt mich gesehen und ihr habt es nicht kapiert. So wie wenn man eine Bibelschule macht, ihr habt ja auch einen, der Bibelschüler war, und jetzt Pastor ist in Wendlingen, wo gerade euer Pastor ist, da habe ich auch unterrichtet Bibelschüler, wenn man nach 3 Jahren mitkriegt, sie haben nicht ansatzweise fast verstanden, dann ist man frustriert. Also ich kann mir vorstellen, wie das Jesus so ging. Und Jesus sagte, ich habe euch eigentlich in meine Jüngerschaft genommen, dass ihr hingeht und Frucht bringt, dass ihr die neue Jesusbewegung in die Welt initiiert. Und nach 3 Jahren eigentlich alle durchgefallen. Was gibt Jesus Mut und Hoffnung, dass er meint, doch, das war sinnvoll und interessant. Er nimmt, ich habe da nur ein paar Verse rausgepflückt von diesen 4 Kapiteln, wo er vom Heiligen Geist spricht. Und da spricht er in Johannes 14, Vers 16, sagt er, und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben. Ich habe, glaube ich, hier eine andere Übersetzung drin. Gell? Genau, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also er spricht von einem anderen Tröster, von dem Heiligen Geist. Und weiter später in Vers 26 sagt es klar, und dieser Helfer oder dieser Tröster, der Heilige Geist, also es spricht klar, wer es ist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also alles, was ihr bisher nicht kapiert habt. Der Heilige Geist ist letztlich der Lehrer, wo ihr dann gar niemand mehr braucht, der euch sagt, lehre mich mal. Also für ihn ist der Heilige Geist die Schlüsselperson, um Jesus kennenzulernen, ihm nachzufolgen und diese Missionsbewegung in Gang zu setzen. Und das möchte Jesus euch heute auch zusprechen. Der Heilige Geist ist Gott, reelle Person, der in euch lebt, wenn ihr den Jesus angenommen habt. Ein paar Gedanken dazu. Er sagt hier, ich will euch einen anderen Tröster geben. Die Übersetzung ist interessant. Es spricht natürlich hier von einer Person, also es ist nicht Kraft, Dynamik oder Emotion bei einer schönen Anbetung, sondern es spricht von einer Person, Parakaletos. Und oft wird es übersetzt als Ratgeber, so macht das, glaube ich, die Zürcher Übersetzung oder Luther übersetzt als Tröster, andere als Helfer. Und das klingt alles so ein bisschen mit Mitgefühl, er nimmt uns in die Hand, er tröstet uns, er ist Seelsorger, er führt uns wie ein Kind durch schwierige Zeiten. Andere übersetzen Beistand, das geht schon ein bisschen näher an den Urtext ran, denn Para heißt zur Seite stehen, aber dann steht Parakaletos, das hier eigentlich für Tröster steht, ein griechisches Wort, bei Kaleo klingt auch noch ein anderes Konzept mit, nämlich ein juristisches. Das heißt, es klingt so wie vorladen oder einladen, zitieren, wie wenn man jemand für einen Richter vorlädt. Und darum kann man sagen, dass Jesus hier von einem Anwalt spricht. Also mehr ein juristisches Konzept. Jesus sagt, ich will euch einen anderen Anwalt geben. Wer ist denn dann der erste Anwalt? Wer ist der zweite Anwalt? Und Jesus sagt, wenn es ein anderer Anwalt gibt, hier Tröster, dann gibt es ja vorher einen ersten. Und er sagt, ich bin dieser erste Anwalt und der Heilige Geist ist der zweite Anwalt. Da sagt er dann, nein, ich bin da schon zu weit, ich bleibe mal hier bei diesem Bild. Der erste Anwalt, er spricht, oder was macht ein Anwalt? Ein Anwalt, er spricht mit dem Angeklagten. Er möchte ihn kennenlernen, seine Sachlage, Fehlverhalten, dort, wo er schuldig geworden ist. Und dann spricht er für den Angeklagten vorm Gerichtshof. Und Jesus sagt das, das ist er und auch der Heilige Geist. In 1. Johannes Kapitel 2 sagt Johannes in seinem Brief später, meine lieben Kinder, sündigt ihr, so haben wir einen Anwalt bei dem Vater, es ist Jesus Christus, der gerecht ist, er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Also Johannes sagte später ganz klar, dieser Anwalt, der uns vertritt, ist Jesus Christus. Er ist der erste Anwalt. Der zweite, der Heilige Geist, ist der Anwalt, der jetzt in unserem Herzen lebt. Der erste Anwalt, was macht er? Er vertritt uns vor Gott. Und der zweite Anwalt, er vertritt uns vor dem Gerichtshof unseres Herzens. Er macht uns Jesus groß. Und was er macht, er schenkt uns einen übernatürlichen Frieden. Wenn wir den Text hier weiterlesen würden, da steht es dann. Und er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe, Johannes 14. Und dann Vers 27, was ich euch zurücklasse, also den Heiligen Geist, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, den alle Welt nicht geben kann, der also übernatürlich ist. Und das war heute Morgen auch in der Anbetung so durchgekommen. Haben wir diese Gewissheit, diesen Frieden, es ist alles gut bei Gott, kann ich mich ihm ganz ausliefern? Und das ist ein bisschen, wo ich dann am Schluss der Predigt mit euch hinkommen möchte. Aber bevor wir jetzt zum zweiten Anwalt kommen, müssen wir uns kurz den ersten Anwalt anschauen. Ganz kurz, bevor ich die Folie lese, darum springe ich zurück. Eine Praktikantin, Bibelschule, nicht BSK, woanders, ist bei uns in der Kirche und ich lade sie ein, ich will die einfach scannen, wo stehen sie, und die ganz einfache Frage gestellt, was bedeutet Jesus für dich? Druck drum, schwere Frage, nicht so einfach, komisch. Bibelschule? Nun ja, okay, kennen wir Zeit. Ja, er ist mein Freund und ach, ist schön, aber ich mache ganz gern Anbetung. Und am nächsten Sonntag eine ganz tolle Anbetung mitgemacht, hat auch richtig voll, war richtig schön, auch sie zu erleben. Und manchmal denke ich, für viele Leute ist der Heilige Geist so ein Geist der Emotionen, der Anbetung, des schönen Gefühles. Aber wenn wir den Heiligen Geist ohne Jesus Christus haben wollen, den zweiten Anwalt und den ersten, ist es einfach geistliche oder spirituelle Masturbation. Und da denke ich, wir müssen immer wieder das, was sich der Heilige Geist machen will, uns auf Jesus zurückführen. Und das ist jetzt der erste Punkt. Jesus ist mein Anwalt. Er schafft mir Gerechtigkeit vor Gottes Thron. Wenn Jesus sagt, er schenkt uns einen zweiten Anwalt, dann müssen wir nachdenken. Dann hat er etwas viel Tieferes zu sagen, was man im ersten Blick gar nicht merkt. Es hat eine tiefe Bedeutung. Denn er sagt, es gibt einen universellen Gerichtshof, vor dem wir alle irgendwann stehen werden und müssen. Und das ist ja heute in unserer kirchlichen Landschaft in Deutschland gar nicht mehr möglich, über Schuld, über Sünde, über Gericht, über Hölle zu reden. Kaum mehr hört man das. Das geht doch nicht, das passt nicht, das darf man nicht. Man darf doch den Menschen keine Angst machen. Und dann gehen Menschen, lassen sich taufen, konfirmieren und machen vielleicht kirchlich alles mit. Und dann stehen sie vor Gottes Gericht und wissen nicht, wie sie sich verteidigen können. Und dann ist es zu spät und die Dramatik nimmt ihren Lauf. Das ist die Realität, die in der deutschen Christenheit gerade ganz massiv passiert. Und Jesus sagt darum, ihr müsst erst mal über den ersten Anwalt nachdenken. Wer ist es denn? Und das sagt Paulus in Römer Kapitel 2, Vers 15 und 16, sagt es, jeder Mensch hat es ganz tief in seinem Herzen, dass es irgendwann Gerechtigkeit geben wird. Und jeder Mensch hat so einen Indikator in seinem Herzen. Er hat es so gesagt, Vers 15, ihr Verhalten beweist es, das, was das Gesetz fordert, ihnen ins Herz geschrieben ist. Das zeigt sich auch in ihrem Urteil ihres Gewissens und am Widerstreit von Anklagen und Rechtfertigungen in ihren Gedanken. Der Tag des Gerichts wird es alles bestätigen, der Tag, an dem Gott durch Jesus Christus auch über die verborgensten Dinge im Leben des Menschen sein Urteil sprechen wird. So lehrt es das Evangelium, sagt Paulus, das mir anvertraut worden ist. Er möchte sagen, jeder Mensch weiß es. Es wird eine Gerichtszeit geben und jeder weiß, dass er irgendwie vor Gott schuldig geworden ist. Entweder er ist ein Narr oder er ist ein Versager oder er ist ein Hochstapler. Die Bibel nennt das Schuld, dass wir alle vor Gott schuldig geworden sind. Und das möchte heute niemand mehr in Deutschland hören. Es passt nicht mehr. Es ist auch nicht normal. Es ist religiöse Überfrachtung von Menschen, Manipulation, so wird es genannt. Es gab ein Buch, 1949 hat Arthur Miller in seinem Drama den Pulitzerpreis, ein sehr wichtiger Preis, gewonnen. Er schreibt, also es ist Weltliteratur geworden, über einen Handelnden, einen Reisehandelnden, den Willi. Und der Willi hat einen Bruder, der sehr erfolgreich ist mit Gold und Schmuck, sehr erfolgreich geworden. Und der Willi hat es nie so richtig geschafft. Ist aber unterwegs mit seinem Sohn auf einer Geschäftsreise und der kleine Biff überrascht in dem Hotel mit einer fremden Frau. Und er starrt seinem Papa in die Augen und der Papa versucht, sich zu rechtfertigen. Ach, du bist zu jung, du verstehst es nicht. Und Biff sagt, Papa, und schreit ihn an. Und der Vater sagt ihm dann, du hast es nicht zu kommentieren, es geht dich nichts an, du bist zu jung, geht's in dein Zimmer. Und seitdem ist das Verhältnis Papa-Sohn kaputt. Und wenn schon ein säkularer Berichtsschreiber das bringt, dass der Vater weiß, er ist schuldig geworden und der Sohn ist entsetzt, es zerstört eine ganze Vater-Sohn-Beziehung, wissen wir doch, dass die Welt es weiß, dass die Welt im Argen liegt und jeder Mensch irgendwo schuldig geworden ist. Es gibt ein übernatürliches Gesetz, das uns in den Herzen geschrieben ist. Lassen wir uns das nicht vorgaukeln, dass es religiöse Überfrachtung ist. Das ist Realität, die jeder Mensch erlebt. Darum gibt es auch Streit, Krieg, Hass und Probleme. Und wenn wir das wissen, dann ist es wichtig zu wissen, hey, ich habe in der Ewigkeit einen Anwalt. Einen Anwalt, der mich vertritt. Und da merken wir plötzlich, Jesus ist nicht nur ein moralisches Vorbild, der uns lernt, gnädiger zu sein, gütiger, menschenfreundlicher und als Modell ihn haben. Nein, wir brauchen, wenn wir vor Gottes Gericht stehen, einen Anwalt, der saugut ist. Und Jesus ist der Gewaltanwalt. Wenn ich nicht mehr reden kann oder wenn ich über geistlich-juristische Dinge nicht den Bescheid weiß, dann habe ich einen brillanten Anwalt in Jesus. Und in Jesus habe ich sogar einen Anwalt. Jesus sagt, sagt es in Johannes 5, Vers 24, wer mein Wort hört und glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Weißt du, wenn du Jesus als Anwalt hast, dann musst du nicht mal vor Gottes Gericht erscheinen. Gewinnt ein Anwalt, gewinnst du. Und wir wissen, dass Jesus am Kreuz gewonnen hat. Was müssen wir machen? Wir müssen nur eines tun: diesen Anwalt anheuern. Sag, Jesus, ich kann mich selber nicht vertreten. Ich habe nicht genug Argumente. Ich bin nicht zur Rede begabt. Sei mein Anwalt. Ihm ehrlich meine Schuld sagen, es ihm bringen und dann vertritt er uns vor Gottes Gericht. Interessant, wen hast du denn Jesus als dein Anwalt angeheuert in deinem Leben? Weißt du es? Wer mein Wort hört und glaubt, also wer sich bekehrt, wer sich entscheidet, der kommt nicht ins Gericht. Was für eine Zusage. Ich habe einen Freund, Pilot, klasse Mann, ist auch Berufsschullehrer. Alle seine Schüler haben das Evangelium zigmal gehört. Er fliegt mit denen und er gibt ihnen alles, dass sie Jesus kennenlernen. War als Missionar unterwegs. Ich sage euch nicht wo, weil ich ihn ein bisschen schützen will. Und dann sitzt er vor ein paar Wochen bei mir an meinem Schreibtisch. Mein Alter. Vorbild für mich in Missionarsleben, Zeugnis sein, Pilot sein und sagt, Matthias, ich weiß nicht, ob es reicht. Ich weiß nicht, ob es reicht. Ganz tiefe Zweifel, ganz tiefe Glaubenskämpfe. Und ich kenne ihn gar nicht so. Und was sagst du so jemand, wo zu kämpfen hat, ist es genug, was ich gemacht habe? Er kann vieles machen, aber muss mit ihm dann natürlich das Wort Gottes aufschlagen und sagen, was steht denn im Wort Gottes? Und dann ihm zuzusprechen, du hast einen Anwalt, der dich vertritt. Lass uns mal den Gedanken weiterspinnen. Und das ist das Problem, das viele Christen haben. Sie gehen, denken, ja, Jesus, er vertritt mich vor Gottes Thron und er macht es so, wie jetzt hier ungefähr aufgeschrieben. Gott, ich vertrete hier meinen Klient Matthias, so heiße ich. Er hat schon mal ein bisschen gemogelt und getrickst. Ist nicht immer ganz fair und ja, seine Motivation ist nicht mal ganz so in Ordnung und ja, aber du bist doch gnädig. Das ist doch dein Metier. Verzeih ihm. Gib ihm eine zweite Chance. Und Gott ist gnädig, sagt ja, natürlich, zweite Chance. Kommt die fünfte Chance, die zehnte Chance. Aber muss nicht Gott dann irgendwann sagen, jetzt ist genug? Er hat es doch nicht gepackt. Reicht es denn? Und das sagt Johannes spät in seinem Brief, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gnädig. Nein, er sagt nicht, er ist treu und gnädig oder barmherzig. Er sagt, er ist treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Was will Jesus damit sagen? Ganz interessant, wenn wir das Bild vielleicht nochmal ein bisschen weiterspannen. Ich brauche nämlich vor einem Richter keinen Anwalt, der richtig gut reden kann, der vielleicht rührige Tränen erzeugen kann vom Richter und der vielleicht mal ein bisschen Aufschub kriegt und der vielleicht irgendwie mit Mitleid bewegt wird und im Rahmen seiner Möglichkeiten ja vielleicht mal ein Auge zudrückt. Das hilft mir nicht. Ich brauche einen Anwalt, der saugute Argumente hat und der gerecht ist. Und Jesus ist unsere Gerechtigkeit. So heißt es in Johannes 2, wenn jemand sündigt, haben wir einen Anwalt, das habe ich schon mal zitiert, Jesus Christus, er ist treu und gerecht, er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Um das Konzept zu verstehen, gehen wir nochmal vor den Richtersaal und da steht Jesus vor dem Richter Gott und sagt, Gott, ich vertrete hier meinen Anwalt, meinen Klient, Matthias. Ja, das Gesetz fordert Todesurteil auf seine Schuld. Er hat versagt, schon eine Lüge wäre genug, er hat es verbockt, es ist vorbei, das ist ein gerechtes Urteil. Aber Gott, es ist ungerecht, jemand für eine Tat zweimal zu bestrafen. Und die Strafe ist bezahlt am Kreuz für alles, was er getan hat, für alles, was er tut. Gott, es ist ungerecht, wenn du ihn bestrafst. Es ist gerecht, wenn du ihn freisprichst. Ich bitte dich nicht um Gnade. Ich bitte dich nur um Barmherzigkeit. Ich bitte dich um Gerechtigkeit. Ganz anderes Konzept. Und das sagt Jesus dir zu heute Morgen. In egal welcher Herausforderung du bist, mit Zweifel, mit Nöten, mit Schuld, wenn du das Jesus bringst, dann kannst du sagen, Gott, sei mir gerecht und sprich mich frei. Und dann bekomm dich ein Frieden, der übernatürlich ist, über alles Bitten und Denken hinaus. Wollt ihr mal kurz in der Gemeinde in kleinen Gruppen zu zweit, zu dritt, zu fünf mal drüber sprechen? Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, dass Jesus nicht nur gnädig ist, sondern auch gerecht? Redet doch mal zu dritt, zu viert und dann sagt mir, was ihr drüber denkt. Ganz spontan, streckt mal die Köpfe zusammen. So, gibt's vielleicht von den einen oder anderen mal kurz eine Wortmeldung. Was war für euch vielleicht neu oder alt oder falsch? Wer traut sich? Kurz, was habt ihr besprochen? Ja, ganz laut.
Die Sünde liegt auf ihm, auf dass wir frei sind. Ja. Dieser stellvertretende Tod von Christus für mich macht mich vor dem Richter unschuldig. Wenn ich dieses juristische Modell, was ja bei uns Menschen nicht funktioniert, als Gott gegeben, so akzeptiere. Mhm. Ja.
Vielen Dank.
Also wenn wir schuldig sind, kann Gott uns die Schuld zahlen, sagen wir so, aber in Kanada diskutiert im heutigen Gericht, wenn ich jetzt einen Führerschein wegkriege, dann kann nicht ein anderer für mich den Führerschein abgeben. Das ist also jetzt vielleicht nicht eins zu eins, ich weiß nicht, wie es in der früheren Zeit war, dass also finanzielle Schuld kann man wohl zahlen von anderen, aber manche andere Vergehen in unserem Strafgericht eingehen.
Richtig, ja. Genau, ist interessant. Das Konzept muss man, genau, kann man nicht eins zu eins rüberziehen. Das ist richtig. Jeder hat für seine eigene Schuld zu büßen. Das ist richtig. Deshalb nennt die Bibel das auch Gnade. Gell? Gnade, gerade auch für Nicht-Christen. Ja, es ist unverdient. Es wird für dich bezahlt. Es ist, passt nicht in unser juristisches Konzept. Aber als Christen, denke ich, dürfen wir viel mehr uns auf die Gerechtigkeit fokussieren und nicht nur abhängig zu sein, reicht es? Ist Gott barmherzig? Drückt er nochmal die Augen zu, sondern ich kann sagen, hey, es ist nur gerecht, sprech mich frei. Und das schenkt eine innere Zufriedenheit, eine Sicherheit. Nicht eine falsche Heilssicherheit, aber eine Gewissheit, zu wissen, egal was kommt, er macht es gut mit mir, er hat bezahlt. Soweit mal zu dem ersten Punkt. Ganz schnell noch, der Heilige Geist, das ist der zweite Anwalt. Was macht der erste Anwalt? Also klar, Jesus ist beim Thron Gottes und er spricht mit Gott über mich und sagt, es ist bezahlt. Und der zweite Anwalt, er lebt in mir und er spricht mit mir über Gott oder über Jesus. Vers 26 sagt Jesus, und der Helfer, der Heilige Geist oder der Anwalt, den mein Vater senden wird, er wird euch an alles erinnern, was ich euch erklärt habe, was ihr bis zur Auferstehung ja nicht verstanden habt. Und dann werdet ihr plötzlich kapieren, was es bedeutet, dass er uns Jesus groß macht. Ich bin viel in Spanien, habe da einen Lehrauftrag. Wir haben 16 Jahre in Spanien als Missionare gearbeitet. Und ich war jetzt mit meiner Frau im März nochmal dort und da haben wir die Windmühlen La Mancha angeschaut. Und das sind so ganz alte, weiße Mühlen, mit denen man früher das Korn gemalt hat. Starke Winde dort. Und das sind heute nur noch Museumsmühlen, aber die werden erhalten, immer auf einem Hügel, weil da der Wind hochzieht. Und dann sieht man die richtig schön und dann abends plötzlich werden die beschienen mit ganz tollen Scheinwerfern. Und das ist so ein Bild für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist nicht die Mühle. Jesus ist die Mühle. Jesus ist der, der die Vergebung schenkt. Aber der Heilige Geist ist der Scheinwerfer, der Jesus groß machen will. In der Dunkelheit meiner Psyche, meinen Fragen, meines Zweifels, Jesus zeigen, es ist wirklich genug, er ist mein erster Anwalt. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Er ist ein Flutlicht auf Jesus hin. Und die Jünger haben es damals nicht verstehen können, wer der wirkliche Jesus ist, weil sie die Auferstehung nicht erlebt haben. Und viele sagen heute, ach, das wäre doch so schön. Ich hätte als Jünger mit Jesus zusammenleben können. Ich hätte die Wunder gesehen. Ich hätte ihn berühren können. Ich hätte gar keine Zweifel mehr. Ich hätte Glauben. Ich hätte alles verstanden. Nein, hättest du nicht. Denn die Jünger haben nie mit dem wahren Jesus zusammengelebt. Nach der Kreuzigung schon, mit der die Sünden vergibt. Aber es hat gedauert, bis sie es verstanden haben, dieses juristische Konzept, wo wir gerade auch ein bisschen am Kämpfen waren. Es ist alles vergeben, es ist alles frei. Und als er dann auferstanden war, der Heilige Geist gekommen hat, plötzlich haben sie es verstanden. Und weißt du, Jesus, Gott, lebt in dir durch den Heiligen Geist, näher als dass Johannes im Abendmahl an Jesu Brust sein konnte. Du hast in dem Heiligen Geist mehr, als die Jünger haben konnten. Und das ist das Tolle, das Jesus uns schenkt. Was macht der Heilige Geist? Jesus sagt weiter in diesem letzten Abendmahl, spricht er ganz viel über den Heiligen Geist, gibt es einen ganzen Abschnitt darüber, da hat das hohepriesterliche Gebet. Und im Abschnitt über den Heiligen Geist, nur Kapitel 16, nur Vers 5, möchte ich euch zitieren, da sagt er dann, Vers 8, und wenn der Heilige Geist kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen über Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Und dann führt er es aus, diese drei Punkte, Sünde, Gerechtigkeit, Gericht, und sagt, er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. Er wird ihnen zeigen, worin Gottes Gerechtigkeit erweist, darin, dass ich zum Vater gehe, also dass Jesus für uns für Gerechtigkeit sorgt. Und über das Gericht wird ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt schon lange verurteilt ist. Der Satan, der Feind, der Ankläger, er ist verurteilt. Und das ist dann die Frage, lebst du dementsprechend demütig? Bringst du deine Schuld vor Jesus? Sag, sei mein Anwalt. Wenn er unsere Gerechtigkeit ist, lebst du dementsprechend mutig. Und wenn du weißt, dass der Satan schon lange besiegt ist, lebst du dementsprechend befreit, frei, mutig, mit einem ganz neuen Elan, auch in allen Herausforderungen des Lebens zu wissen, er ist, hat alle Macht und hat alle Kraft, mich durch diesen Dschungel des Lebens hindurchzuführen. Das möchte Jesus in dir tun, in deinem Herzen. Wir können Jesus nur verstehen durch das Wirken, die Kraft des Heiligen Geistes, dass er im Schatten des Kreuzes uns Jesus groß macht. Seine Gnade, seine Güte, seine Gerechtigkeit und die Liebe Gottes. Und das möchte er in deinem Herzen tun. Und der Heilige Geist ist ausgegossen in deinem Herzen. Und die Frage ist, wie gibst du dem Heiligen Geist mehr Raum? Wie kannst du ihm besser zuhören? Wie kannst du ihn reden lassen, gerade dann, wenn der Ankläger dich verurteilen will? Vielleicht unser Pilot, der einen Unfall hatte, oder mein Freund, wo der Feind kommt und sagt, du taugst zu nichts, du hast nicht genug, und erlebt innerliche Rückschläge und meint, es reicht nicht. Und dann kann der Heilige Geist sein, es ist alles bezahlt. Es reicht mehr, weil Jesus alles getan hat. Oder wenn ich mal wieder enttäuscht bin, oder Menschen mich verletzt haben, oder mir Ungerechtigkeit geschieht, oder ich vielleicht mein Gesicht verliere, oder mein Selbstbewusstsein kaputt ist, weil der Papa mir was gesagt hat, oder mich jemand missbraucht hat, psychisch und emotionell. Wenn der Heilige Geist dich erfüllt, dann schenkt er diesen übernatürlichen Frieden. Wie du es vorhin bei der Anbetung gesagt hast, wir sind doch Gottes Königskinder. Wir haben den Heiligen Geist, der uns das zeigt. Manchmal denkt man, wenn man so auf Maske guckt, eine riesen Autofabrik in Deutschland gebaut, er hat absolute finanzielle Macht, er hat absolute politische Macht gehabt, ich weiß nicht, wie sich entwickelt, er hat auch absolute Informationsmacht, er ist ja wirklich der Mann, der fast alle Macht hat. Und weißt du, im Vergleich zu diesem Multimilliardär ist er ein Bettler von dem, was du in dem Heiligen Geist hast. Du bist Milliardär im Heiligen Geist. Du musst nur dem Heiligen Geist Raum geben, dass er zu dir redet, durch sein Wort, durch Gespräche, durch Predigen, durch Lieder, durch das, dass er dir deine Seele befreien kann. Und weißt du, das will hier der Heilige Geist machen. Er will dich rausführen aus einer Religiosität, aus Enge, aus Formen, spirituelle Formen, wo man immer denkt, ist es richtig, was ist falsch, was ist richtig. Und er will dich reinführen in eine christuszentrierte Freiheit, eine befreiende Christologie, die dich freisetzt. Warum will das der Heilige Geist? Warum will das Jesus? Weil er eins möchte, dass wir die Menschen erreichen, mit dieser freisetzenden Botschaft, mit dieser frohen Botschaft. Und da habe ich noch ganz am Schluss, der Heilige Geist, sagt Jesus, er schenkt uns einen Frieden im Herzen. Und wenn man dann die Apostelgeschichte, falschlich Apostelgeschichte liest, das ist eigentlich die Heiligen Geistgeschichte, da wird erzählt, was macht denn der Heilige Geist? Und es ist einfach nur faszinierend. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Jesus sagt, wartet mal, bevor ihr losspringt. Und wenn der Heilige Geist auf euch fällt, dann müsst ihr euch nicht anstrengen. Da müsst ihr nicht euch verkrampfen und mal Jesus ins Gespräch bringen. Nein, ihr werdet von mir erzählen, weil ihr so begeistert seid wie von einem super guten Restaurant, wo ich vor 3 Tagen mit meiner Frau war in Wendlingen, also wir haben die Gemeinde Wendlingen besucht, El Can, Escuba, argentinisches Steak, voll günstig, voll lecker, immer am Punkt. Das erzählt man weiter, da, voller Begeisterung sagt man, komm, ich nehme dich mal mit. Warum nicht mit Jesus? Wenn der Heilige Geist dich erfüllt, sagt Jesus, dann werdet ihr meine Zeugen sein. Und das nicht nur in Jettingen, nicht nur in Baden-Württemberg, sondern Samarien unter den Fremden, Ausländern, Syrer, die man vielleicht manchmal denken, was tun die bei uns? Und bis an die Ende der Welt, Weltmission. Ihr macht das ja auch durch eure Missionare in Spanien, wo immer sie sind. Tut es weiter. Apostelgeschichte 2, dann merken wir, Vers 36, ich lese euch nur ein paar Verse als Beispiel. Was ist diese Dynamik des Heiligen Geistes in unserem Leben, diese missionarische und es ist also steht zweifelhaft fest, es sagt Petrus und Jakobus, als sie wieder angehalten werden, nicht in dem Namen zu predigen und ganz Israel soll es erkennen. Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Also sie klagen die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Fromme an, die sagen, wir wollen der fromme Ecke bleiben, sagen, nein, in Jesus gibt es eine Hoffnung, eine ganz neue Freiheit und dann reden sie weiter, sie werden wieder eingelocht, sie werden gefoltert und dann werden sie wieder verhört vom Hohen Rat, vom jüdischen Gerichtshof, werden wieder untersucht und dann plötzlich lesen wir dort, und dass sie auch den Pharisäern sagen, obwohl sie vom Gericht stehen, ihr habt ihn gekreuzigt und wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben, Vers 20. Und dann diskutieren die Pharisäer, Schriftgelehrten unter sich und sehen die Unerschrockenheit von Petrus und Johannes und fragen sich, wo kommt das her? Weil sie sagen, das waren ganz einfache Leute, das waren jetzt keine großen Preacher wie Marcel oder andere Leute, ganz einfache Menschen. Und dann stellen sie fest, sie waren mit Jesus zusammen. Sie haben dem Heiligen Geist Raum gegeben. Und in dieser Kraft des Heiligen Geistes sind diese Leute zu Missionaren geworden, die Welt auf den Kopf gestellt haben. Ein paar hundert Jahre später ist das Römische Reich undenkbar christianisiert gewesen, wurde zum christlichen Reich. Warum? Weil dort Leute, die Pharisäer haben gesagt, es sind Idiotoi und Akramatoi. Versteht ihr, ja? Idioten waren das, nicht wirklich schriftbegabt und Akramatoi, die konnten nicht mal wirklich lesen und Gott hat sie benutzt. Einfache Menschen. Und das tut er bis heute noch. Der Leiter von der Liebenzeller Mission, er war auf der Lausanne-Kongress in Südkorea und da haben sie gesagt, wir haben uns unterhalten über die Dynamik des Heiligen Geistes und dort haben die Christen aus dem Fernostasien gesagt, die ersten Christen, they gossiped the gospel. Gossip heißt lästern, Lästermold sein, einfach Zeug erzählen, ja. Und sie sagen, die haben das Evangelium einfach nur weitererzählt, egal wo sie waren. Es war ihnen nie peinlich. They gossip the gospel. Nimm das einfach mit. Das Gospel ist Euangelikum, frohe Botschaft, Trost, Freude, Bewegtheit. Angelo ist der, der das bringt. Das ist frohe Botschaft. Es ist kein Zwang, es ist kein Druck. Wenn ich merke, mir ist alles vergeben, das habt ihr auch vor dem Gebet gesagt, dann kann ich anderen vergeben. Wenn ich weiß, Gott ist gerecht mit mir, dann lebe ich ganz anders mit ihm, im Heiligen Geist. Ich wünsche euch das von Herzen. Eine ganz tiefe Sehnsucht, mehr nach dem Heiligen Geist, nach seiner Realität, auf seine Stimme zu hören. Und vielleicht könnt ihr später euch mal unterhalten, wie können wir denn noch viel besser auf den Heiligen Geist hören, um ihn weniger zu betrüben, ihn weniger in die Pfingstecke zu stecken oder ihm weniger anderen zu überlassen, sondern wirklich in dieser Dynamik, in dieser missionarischen Kraft des Heiligen Geistes leben. Amen. Ach, soll ich beten mit euch? Ja, tue ich gern. Jesus Christus, danke, dass du der Herr bist und dass du nicht nur ein erbarmender Gott bist, sondern du bist unser Anwalt. Danke, dass du uns vor Gottes Thron tagtäglich vertrittst. Dann, wenn der Feind wieder springt und schnell sein will, uns anzuschuldigen, dann stehst du da und sagst, ich spreche sie gerecht. Und genauso ist es in dem Gerichtshof unseres Herzens. Wie oft klagt er uns an, führt uns in Depressionen, in Zweifeln, in Fragen, in fehlender Selbstsicherheit. Das schenkt, dass der Heilige Geist viel mehr Macht bekommt über unser Leben, viel mehr Autorität, dass wir auf deine Stimme, Heiliger Geist, hören lernen. Diese Stimme, die tröstend ist, seelsorgerlich, ein Beistand, barmherzig, der uns an die Hand nimmt, aber letztlich der Anwalt ist vor dem Gerichtshof unseres eigenen Herzens. Und so bete ich auch für die, die heute da sind, die vielleicht Zweifel haben, die vielleicht Fragen haben, dass sich ganz auf dich einlassen können, auf die Seite des Heiligen Geistes stehen, auf die Seite des Flutlichtes und diese schöne Mühle anzuschauen, Jesus bewundern. Ich bitte dich für die, die noch nie die Entscheidung getroffen haben, dass sie den Heiligen Geist, den Anwalt Jesus Christus anheuern. Sag, ich brauche eine Verteidigung vor diesem Gerichtshof. Ich will nicht mal da erscheinen. Und dass sie diese Freiheit erleben, mit Kraft und Dynamik. Ich bitte dich für die Gemeinde in Jettingen, für ihre Gemeinschaft, für ihre Gemeinde, dass sie zusammenhalten, dass viele Menschen sehen, wie sie dir nachfolgen. Da gibt es Platz für Versager, da gibt es Platz für Gestrandete und da gibt es Hoffnung für hoffnungslose Fälle. Danke, Jesus, dass wir dich haben. Wir lieben dich. In Jesu Namen. Amen.